Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, wir haben heute das Thema Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Als Unterthema habe ich dazugefügt Gemeinschaft leben wie in einer Familie. Und als Wort Gottes hören wir miteinander und lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 5. Da schreibt der Apostel: Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der geistigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Errettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Liebe Geschwister, eine Grundschullehrerin fragt zu Beginn des Religionsunterrichts ihre Klasse: Wer von euch möchte gerne in den Himmel kommen? Alle Kinder der Klasse heben die Hand. Alle Kinder? Nein. Der kleine Charlie hält seine Hand eisern unten und die Lehrerin fragt erstaunt: Was nun, Charlie? Willst du nicht in den Himmel kommen? Der kleine Charlie sagt: Natürlich will ich in den Himmel kommen, aber doch nicht mit dem Haufen da. Ja, liebe Geschwister, wir lachen darüber, aber mancher von uns hat so seine Probleme mit dem Haufen da. Ich habe da dieses nette Bildchen gefunden und der Pastor sagt: Und bis nächsten Sonntag, vergessen Sie es nicht, Gott liebt Sie, ich liebe Sie und der Bruder Werner arbeitet noch daran. Ja, mancher von uns hat daran zu arbeiten, mit den Brüdern und Schwestern klarzukommen, die ihm der Herr in der Gemeinde an die Seite gestellt hat, und sie alle auch in rechter brüderlicher Liebe anzunehmen. Aber in der Gemeinde Jesu geht es nun einmal nur mit diesem Haufen da. Wir können uns nicht aussuchen, mit wem wir in den Himmel kommen und neben wem wir eines Tages im Himmel sitzen werden. Wir können uns auch auf dieser Erde unsere Glaubensgeschwister nur sehr begrenzt aussuchen. Das Thema Leben wie in einer Familie hat eben nicht nur seine kuscheligen Seiten, die darf es durchaus auch haben, aber nicht nur. Es ist eben wie in seiner Familie. Meine Freunde kann ich mir aussuchen, meine Familie nicht. Mit Ausnahme meiner Frau. Also für die sage ich immer mal salopp, ist jeder selber schuld. Aber den Rest der Familie, den bekommen wir, unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, ohne unser eigenes Zutun, ganz so, wie es Gott einem jeden bestimmt hat. Und genau so ist es im Prinzip auch in der Gemeinde. Durch die Wiedergeburt fügt uns Gott ein in seinen Leib, zu seiner Gemeinde und sagt: Da gehörst du jetzt hin. Das sind deine Geschwister. Mit denen sollst du jetzt leben. Wir halten also als erstes fest: Die Gemeinde ist eine göttliche Ordnung. Gemeinde ist eine göttliche Ordnung. Gemeinde ist nichts, was sich irgendwelche Leute irgendwann mal haben einfallen lassen, die gerne andere herumkommandieren oder Freude an Organisationen haben. Gemeinde ist von Gott gewollt. Gemeinde ist das wesentliche Instrument, das Gott gebrauchen will im Kampf um verlorene Menschen. Ein bekannter Mann hat gesagt: Kirche, wir können dafür genauso Gemeinde sagen, ist keine Randerscheinung des großen kosmischen Kampfes um die Herzen und Sehnen verlorener Männer und Frauen. Vielmehr ist sie das Instrument, das sich Gott für diese Schlacht auserwählt hat. Um einer Welt in Not Hoffnung und Wahrheit bringen zu können, muss die Kirche wirklich Kirche sein. Und wenn Kirche wirklich Kirche ist, dann werden die Kinder Gottes vom Geist Gottes bewegt, das Werk Gottes tun. Das war übrigens ein Mann, der noch lebt, mittlerweile schon recht alt geworden ist. Charles Colson, manchem vielleicht bekannt noch vom Watergate-Skandal, er war damals Präsidentenberater von Richard Nixon, war mit massiv in diese ganzen Dinge, die betrügerischen Machenschaften verstrickt, wurde verurteilt, kam ins Gefängnis und kam aber in diesem ganzen Prozess zum Glauben an den Herrn und arbeitet seither unter Strafgefangenen. Und ist in Amerika ein engagierter Christ und Mann im Reiche Gottes. Das Zitat stammt übrigens aus dem Buch, das draußen auch im Büchertisch steht, Die Gemeinde als Selbstbedienungsladen zum Glück. Zum Thema Gemeinde, was vom Besten, was ich in den letzten Jahren gelesen habe. Sehr preisgünstig, glaube ich, um 5 Euro. Wir haben vor Jahren mal einen Restposten günstig erworben. Kirche ist keine Randerscheinung im kosmischen Kampf um verlorene Seelen, sondern sie ist das Instrument, Gemeinde Jesu ist das Instrument, das Gott gebrauchen will. Wir kommen da später noch mal drauf. Gemeinde ist göttliche Ordnung von der Schöpfung her. Ganz am Anfang lesen wir in der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Diese Feststellung gilt umfassend für den Menschen, nicht nur für die Ehe. Sie gilt ganz grundsätzlich, sie gilt für sein persönliches und sie gilt für sein geistliches Leben. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott hat uns geschaffen als Gemeinschaftswesen. Das können wir übrigens an ganz verschiedenen Dingen mit letzter Gewissheit erkennen und sagen. Das fängt ja schon an bei der Schöpfung selber, dass Gott uns Menschen geschaffen hat zur Gemeinschaft mit ihm. Der Mensch ist von Anfang an zur Begegnung, zur Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Wir sehen das übrigens auch an der Geburt und der Kindheit des Menschen, wie auch an seinem Alter. Der Mensch ist zoologisch betrachtet ein Nesthocker. Es gibt ja unter der Tierwelt die Nestflüchter, das sind die Küken von den Enten, von den Hühnern. Die haben kaum aus dem Ei geschlüpft, ihren Flaum abtrocknen lassen, da rennen sie schon durch die Weltgeschichte. Aber wir gehören zoologisch zur Klasse der Säugetiere und die Säugetiere sind Nesthocker. Die müssen Wochen, Monate lang, der Mensch jahrelang von den Eltern gepflegt werden, bis sie irgendwann mal mit 16, 18, 20 mehr und mehr selbstständig werden. So braucht der Mensch am Beginn seines Lebens über Jahre hinweg die Pflege und die Gemeinschaft und die Fürsorge anderer. Er kann nicht alleine in die Welt gesetzt werden und dann groß werden, dann stirbt er. Und Gott hat es so auch im Alter geordnet. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum hat Gott das so gemacht, dass der Mensch im Alter wieder kindlich, hoffentlich nicht nur kindisch, aber wieder kindlich wird. Nämlich abhängig von der Hilfe anderer. Das macht den älteren Menschen Not, das weiß ich. Niemand ist gerne von anderen abhängig. Aber die Lebenskräfte lassen nach, die Gesundheit lässt nach und der Mensch braucht wieder, je mehr es aufs Ende dieses irdischen Lebens zugeht, die Zuwendung, die Fürsorge, die Hilfe anderer. Und ich bin zur Erkenntnis gekommen, Gott will das ganz bewusst. Gott will dem Menschen am Anfang seines Lebens und am Ende seines Lebens unmissverständlich deutlich machen, du sollst nicht alleine sein. Ich habe dich geschaffen zur Gemeinschaft und auch aufs Angewiesensein auf andere. Dass ihr füreinander da seid und füreinander sorgt. Wir sehen das weiter an der Sprache des Menschen. Der Mensch ist nicht nur zu Klopf-, Grunz- und Zischlauten fähig. Er kann sprechen. Er kann komplexe Gedanken ausdrücken. Der Mensch ist also auf Kommunikation, auf Gespräch hin angelegt. Und Gespräch braucht ja das Gegenüber, mit dem man sich austauscht. Wir sehen also an der besonderen Gabe der Sprache nochmal auch in ganz besonderer Weise, wie Gott ihn auf Gemeinschaft, auf Gespräch, auf Austausch mit dem anderen angelegt hat. Wahrscheinlich habt ihr schon gehört von dem Versuch, den der Stauferfürst Friedrich II. Angeordnet hat. Dieser Kaiser wollte damals um 1200 der Ursprache der Menschheit auf die Spur kommen. Er wollte wissen, wenn man die Kinder von allen Spracheinflüssen fernhält, was ist dann die Sprache, die der Mensch von sich aus, von Natur aus spricht. Er ließ dazu im Jahr 1211 7 Säuglinge von Ammen ernähren. Die sollten diese Kinder von Anfang an mit allem versorgen, was sie zum Leben brauchen. Aber sie durften ihnen keine Zuwendung entgegenbringen und nicht mit ihnen reden. Kein Wort. Nach 3 Monaten waren alle 7 Säuglinge tot. alle, obwohl ihnen körperlich, materiell nichts gefehlt hat. Da waren sie mit allem aufs Beste versorgt. Aber sie konnten ohne die Zuwendung anderer Menschen nicht überleben. Und das war auch die einzige Erkenntnis, die dann dieser Stauferfürst schließlich in sein als Resümee festhalten konnte. Er hielt fest, sie vermochten nicht zu leben ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Ammen. Der Mensch kann ohne Liebe, ohne Zuwendung, ohne Gemeinschaft nicht leben. Er ist durch und durch auf Gemeinschaft hin von Gott geschaffen. Und das gilt in ganz besonderer Weise für den Christen. Wir haben in der Lesung Apostelgeschichte 2 gehört, wie es ganz selbstverständlich war, wenn die Menschen zum Glauben kamen, kamen sie zur Gemeinde. Sie wurden in die Gemeinde hineingefügt und sie kamen zusammen regelmäßig beim Brotbrechen, Gemeinschaft, Gebet, Lehre der Apostel. Christsein ohne Gemeinde gibt es auf die Dauer nicht. So gesehen hat übrigens auch hier wieder die katholische Kirche mal nicht ganz unrecht, wenn sie sagt, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Sie unterliegt nur dem Irrtum, dass sie meint, sie allein sei die selig machende Kirche, außerhalb der es kein Heil gibt. Wenn man es ganz grundsätzlich geistlich nimmt, stimmt's. Außerhalb der Kirche, außerhalb des Leibes Jesu und der Gemeinschaft der Gläubigen gibt es kein Heil. Weil es nicht in der Entscheidungsfreiheit des Menschen steht, zu Jesus gehöre ich, aber mit seinem Leib will ich nichts zu tun haben, das geht nicht. Wer zu Jesus gehört, gehört auch zu seinem Leib, gehört zu den Geschwistern. Und deshalb hat der Reformator Calvin geschrieben, der Herr schätzt die Gemeinschaft seiner Gemeinde so hoch ein, dass er jeden als Verräter und von der Religion Abgefallenen betrachtet, der sich entgegen der Natur von der christlichen Gemeinschaft zurückzieht, die den wahrhaftigen Dienst des Wortes und der Sakramente bewahrt. Die Schlussdefinition von Calvin ist natürlich dabei ganz wichtig. Wir reden nicht von irgendwelchen Gruppen und Institutionen, die sich Kirche oder Gemeinde nennen. Wir reden von solchen Gemeinden, in denen das Wort Gottes wirklich verkündigt wird und in denen Jesus der Herr ist. Nicht irgendwelche Gruppen und Gemeinden, die den Weg gehen, den sie sich selber ausgesucht haben. Und bezüglich solcher Gemeinden stellt der schon erwähnte Charles Colson noch einmal ergänzend fest, das sind harte Worte. Er hat das bei sich zitiert und fährt fort, doch man kann sich nicht als Christ bezeichnen, aber zu keiner Gemeinde gehören zu wollen. Im besten Falle ist das Heuchelei, im schlimmsten Falle Gotteslästerung, nämlich weil man sich gegen den Willen Gottes stellt. Und wenn der Zweck der Gemeinde die Ankündigung und der Hinweis auf das kommende Reich Gottes ist, dann muss christliches Leben in der Gemeinschaft verwurzelt sein. Denn das Reich, auf das es hinweist, ist selbst die höchste Form von Gemeinschaft. Wenn wir nämlich eines Tages mal bei Gott in der Ewigkeit versammelt sein werden, am himmlischen Hochzeitsmahl teilnehmen, wo uns der auferstandene Herr selber zu Tisch dienen wird. Liebe Geschwister, das wird Gemeinschaft in ihrer vollendeten, unvorstellbaren Form sein. Und die Gemeinschaft der Gemeinde Jesu hier auf dieser Welt soll schon ein kleiner Vorgeschmack, mit allen Fehlern und Schwächen behaftet, aber schon ein Vorgeschmack dieser Gemeinschaft sein. Und deshalb, er zitiert noch einen anderen Autor, der zu Recht sagt, dass er in die Kirche gehe, Gemeinde, Gottesdienst, weder um eine Predigt zu hören, noch um der Gemeinschaft willen, obwohl er sich über beides freut, sondern um zu bezeugen, dass Jesus Christus lebt und um ihn anzubeten. Wir dürfen die verschiedenen Gedanken nicht gegeneinander ausspielen, als wäre das eine oder das andere nicht wichtig. Die Predigt und die Gemeinschaft sind natürlich wichtige Elemente des Gottesdienstes. Aber das Entscheidende, das sagt ja der Name Gottesdienst. Wir kommen zusammen, um Gott zu dienen, um ihm die Ehre zu geben, um mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten, mit unserem Bekenntnis Jesus als den Auferstandenen, Gott als den Lebendigen, den Allmächtigen und Heiligen zu bekennen und anzubeten. Und deshalb heißt es ja schon im Feiertagsgebot, du sollst den Feiertag heiligen. Das heißt, dieser Tag ist für Gott ausgesondert, damit wir an diesem Tag in besonderer Weise Gott die Ehre geben. Wir kommen zum Gottesdienst zusammen, nicht nur zur persönlichen Erbauung, sondern zur öffentlichen Kundmachung, Jesus lebt. Und ihn beten wir an. Ich habe als Pfarrer und als Pastor von daher immer die Meinung vertreten, alles, was in der Gemeinde geschieht und letztlich nicht in den Gottesdienst der Gemeinde hineinmündet, hat auf die Dauer keinen Wert. Denn erst wenn es in den Gottesdienst führt, dann zeigt sich, ob es wirklich geistgewirktes Leben ist, von dem Geist, deren Pfingsten die Gemeinschaft der Heiligen geschaffen hat, oder ob es sich nur um eine religiöse Privatsache handelt, ob sich da nur etwa in einem Hauskreis jemand trifft zur frommen und persönlichen Gaudi oder ob sich jemand verbindlich eingliedern lässt in den Leib Christi. Ich bin kein Gegner von Hauskreisen, im Gegenteil. Wir haben in unseren vergangenen Gemeinden fast immer eine größere Zahl von Hauskreisen gehabt. Die haben und können einen großen Wert für die Gemeinde und für die persönliche geistliche Entwicklung der Geschwister haben. Aber sie können kein Ersatz für eine Gemeinde sein. Und da steckt auch ihre Grenze und ihre Gefahr. Hauskreise stehen in der Gefahr, zum privaten Erbauungszirkel zu werden, wo man sich mit ein paar handverlesenen, selbst ausgesuchten, Gleichgesinnten trifft und sich der verantwortlichen Eingliederung in eine Gemeinde entzieht. Diese Gefahr steht da. Und dann wird's schlecht. Ansonsten, wenn ein Hauskreis sich mit den Geschwistern, die sich dort treffen, in eine Gemeinde eingliedert, ist das eine sehr gute und lobenswerte Angelegenheit. Sicher gibt es Lebenssituationen, in denen eine aktive Teilnahme an der Gemeinde nicht ohne weiteres gelebt werden kann. Etwa in der Verfolgung gibt es diese Extremfälle. Natürlich kann ein Christ in der Einzelzelle auch ohne Anschluss an eine Gemeinde Glied des Leibes Jesu sein. Das sind äußere zwingende Umstände, die das Leben in der Gemeinde nicht möglich sein lassen. Oder Zeiten des Umzugs oder Zeiten auch der gemeindlichen Neuorientierung können solche Situationen sein. Heute nehmen ja Gemeinden häufig geistliche Fehlentwicklungen, wo es wieder nötig wird, sich eine neue Gemeinde zu suchen, die tatsächlich am Wort Gottes und an Christus, dem Herrn, bleibt. Und in solchen Umorientierungsphasen gibt es Zeiten, wo man dann eben ohne konkrete Gemeinde ist, bis man wieder den Ort gefunden hat, wo man von Christus hingestellt ist. Aber das alles kann und soll natürlich kein Dauerzustand sein. Der zweite Punkt, wozu brauchen wir einander? Weil wir vom Herrn zusammengefügt sind, auch dass einer dem anderen eine wertvolle Ergänzung ist. Da sehen wir so ein Häufchen Pinguine. Wir wissen ja, die frieren da miteinander in der Antarktis. Aber die frieren nicht. Nein, normalerweise nicht. Denn die sind beieinander und halten sich gegenseitig warm. Und da auf der Seite steht einer, der sagt, danke, ich komme schon alleine klar. Aber liebe Geschwister, als Christ kommt man eben auf Dauer nicht alleine klar. Die Bibel selber bietet dafür mehrere schöne Bilder. Ich bin deshalb gerade vor dem Lied, ich wollte mich nicht vom Acker machen, sondern ich wollte noch ein schönes Anschauungsstück draußen vom Büchertisch holen. Die Bibel als Buch gibt uns dafür ein schönes Beispiel. Als Gemeinde sind wir zusammen da zur Ehre Gottes. Ich habe den Punkt ganz bewusst an die Spitze gestellt, denn der gehört dahin. Das ist der erste Punkt, wozu wir als Gemeinde zusammen sind, zur Ehre Gottes. Und wir haben ja gerne, mindestens früher waren die Bibel normalerweise mit einem Goldschnitt ausgestattet. Und dieser Goldschnitt an einer solchen Bibel kann das auch schön sinnbildlich darstellen. Wenn ich da nämlich nur ein einzelnes Blatt nehme, da könnt ihr den Goldschnitt praktisch nicht erkennen. Aber wenn man alle miteinander hat, dann leuchtet dieser Goldschnitt der Bibel wunderschön. Und das kann ein Sinnbild dafür sein, an einem einzelnen Christen ist von der Herrlichkeit Gottes nicht unbedingt sehr viel zu sehen. Ich für mich alleine kann ein wunderbarer und sonderbarer Heiliger sein. Wenn ich zu Hause in meinem stillen Kämmerlein sitze mit meiner Bibel und mit meinem Jesus und meiner frommen Erbauungsliteratur, da kann ich nicht furchtbar viel falsch machen. Da muss ich von meinem Christsein nicht viel bewähren. aber gerade in der Gemeinschaft der Heiligen, auch mit denen zusammen, die genauso ihre Ecken und Kanten und Mucken und Macken und Eigenheiten einbringen, wie ich sie selber habe, da muss ich zeigen, was an Geist Gottes in meinem Leben ist. Und wenn das gelingt, dass so eine Horde von Sonderlingen in Liebe und Einmütigkeit miteinander lebt, dann leuchtet was auf von der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. Die Herrlichkeit Gottes wird wiedergespiegelt durch die Liebe und die Einheit der Gemeinde. Jesus hat interessanterweise nicht gesagt, du bist das Licht der Welt. Er hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir miteinander. Die Bibel ist noch ein weiteres Symbol, nämlich der Ergänzung. Jede Seite in der Bibel ist einmalig. Jede Seite kommt nur einmal vor, nicht zweimal. Keine Seite ist das Ganze, aber jede Seite ist für das Ganze wichtig. Die praktische Bedeutung dieser Ergänzung sehen wir sowohl im Blick auf die Lehre, wie auch im Blick auf den praktischen Dienst. Ich habe in meinem Leben als Pfarrer und Pastor immer wieder Christen kennengelernt, die sich gegen Gottes Gebot von der Gemeinde abgesondert haben. Aber es waren dann Sonderlinge. Das hat man auch an der Lehre gemerkt. Die hatten meistens in wichtigen Punkten recht verschrobene Ansichten. Das rechte Verständnis des Wortes Gottes entsteht, wo wir miteinander auf Gottes Wort hören. Deshalb hat Gott seinen Heiligen Geist jedem in der Gemeinde gegeben und nicht nur am Pastor oder den Ältesten, denen hoffentlich auch, aber allen. Und wo wir miteinander Gottes Wort lesen, wo wir uns darüber gemeinsam austauschen, uns mit unserer Erkenntnis gegenseitig bestätigen, ergänzen oder auch korrigieren, da entsteht das rechte, bessere Verständnis der Heiligen Schrift. Und so wie für die Lehre sehen wir es auch im Dienst. Im Dienst fehlen die Gaben derer, die sich der Gemeinde entziehen. Die Bibel verwendet dafür ja zwei enorm eindrückliche Beispiele. Das eine haben wir in der Predigt, im Predigttext gehört, 1. Petrus 2, das Bild vom Hausbau. Und wir wissen, 1. Korinther 12, ich glaube, das hatten wir letzte Woche als Lesung, das Bild vom Leib, wo die verschiedenen Glieder am Leib zusammengehören. Und jedes Einzelne ist wichtig, damit der Leib gesund ist. Und beide Bilder verwendet die Bibel, um zu zeigen, dass es wesensmäßig unmöglich ist, dass der Christ für sich alleine bleibt und dass es der Gemeinde schadet. Jeder Einzelne, der sich zurückzieht, schadet dem Ganzen. Ein Stein ist für sich alleine noch kein Bauwerk, allerhöchstens moderne Kunst. Auch ein Haufen von Steinen ist noch kein Bauwerk, sondern eher Bauschutt. Hunderte Christen auf einem Haufen sind auch noch keine Gemeinde. Gemeinde ist dort, wo jeder sich vom Bauherrn Jesus Christus einfügen lässt an den Platz, der seiner Begabung und seiner Berufung entspricht. Und wir wissen vom Bau, wenn auf dem Dach ein paar Ziegel fehlen oder einige Fenster nicht da sind, dann wird's in diesem Bau recht ungemütlich, spätestens beim nächsten Wolkenbruch und Sturm. Und für die Gemeinde gilt das Gleiche. Wenn einer oder mehrere in der Gemeinde ihren Platz nicht einnehmen, nicht mit den Gaben dienen, die sie von Gott empfangen haben, dann fehlen sie in der Gemeinde. Und dann fällt das zum Schaden der Gemeinde negativ auf. Ganz besonders gilt das auch für den Missionsauftrag. Ich will das an zwei Bildern darstellen. Ein einzelner Christ, der ist gewissermaßen wie so ein einsamer Angler an der Donau. Der steht da, linkes Bild, und wirft da seine Rute aus. Und dabei ist auch ab und an mal eine Forelle. Aber eine Gemeinde ist was ganz anderes. Da sind die Einzelnen wie in einem Netz miteinander verwoben. Das ist das Bild vom Fischkutter rechts. Und wenn man so ein Netz durchs Wasser zieht, da bleibt am Ende doch ganz erheblich mehr hängen, als wenn da einer einsam seine Angel auswirft. Und Gott möchte, dass wir uns zu einem Arbeitsnetz zusammenfügen lassen, wo jeder den anderen mit seinen Gaben ergänzt und wir gemeinsam so miteinander dem Reichtum seiner Gaben entsprechend Gemeinde bauen. Und wir sehen das ja gerade in der Apostelgeschichte, wie das Leben der Gemeinde und der Dienst der Gemeinde als Ganzes die Menschen anzieht und sie dadurch zu Christus kommen. Schließlich bietet die Gemeinschaft auch Schutz und Geborgenheit. Dafür ist zum Schluss dann auch nochmal die Bibel selber ein schönes Beispiel. In einer Bibel wird hoffentlich viel gelesen, und dass sie auch nach Jahren noch brauchbar ist und alle Seiten vorhanden sind, das liegt am Einband, der das Ganze schützt. Der hält die vielen dünnen Seiten zusammen. Jeder braucht den Schutz der Gemeinschaft, auch in der Gemeinde. Als lose Blattsammlung ohne den schützenden Einband der Gemeinschaft und des Zusammengefügtseins haben Christen wenig Bestand. Schnell sind sie geknickt, zerrissen oder auch vom Wind verweht und untergegangen. Es ist interessant, dass die Feinde der Gemeinde Jesu das meist besser begreifen als wir Christen selber. Man sieht es quer durch die Verfolgungsgeschichte, auch angefangen etwa vom Dritten Reich. Wer Christsein kaputt machen wollte, hat immer bei der Gemeinde angefangen, bei der Gemeinschaft. Im Dritten Reich wurden ganz bewusst Parteiveranstaltungen auf den Sonntagvormittag gelegt, um die Gemeinschaft der Kinder Gottes im Gottesdienst zu zerstören. Und ein nordkoreanischer Christ schreibt, die Regierung in Nordkorea, die Gottlose wohlgemerkt, kennt sehr wohl das Bibelwort, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, und sie nimmt das sehr ernst. Jeder, der als Christ entdeckt wird, wird sofort von den anderen Christen isoliert. Weil die Feinde der Gemeinde Jesu das Geheimnis der Gemeinschaft in Christus kennen. Und so wollen sie den verfolgten Christen des Schutzes der Gemeinschaft berauben. Kommen wir zum Schluss noch auf die Frage unserer Erwartungen an die Gemeinde. Gemeinde Jesu ist die Gemeinschaft der Heiligen. Ganz im Ernst. Entsprechend hoch sind unsere Erwartungen an die Gemeinde. Es ist ja Gemeinschaft der Heiligen und wir erwarten, dass das nun so auch zugeht. Entsprechend groß sind unsere Enttäuschungen durch die Gemeinde. Denn von wem ich besonders viel erwarte, durch den kann ich besonders schwer enttäuscht werden. Und am schmerzlichsten sind bekanntermaßen die Verletzungen durch die, mit denen wir vorher am engsten verbunden waren. Einerseits ist eine hohe Erwartung an die Gemeinde durchaus gerechtfertigt. Christen sollen sich anders verhalten als die Masse der Nichtchristen. Und vieles, was heute in christlichen Gemeinden läuft, ist schlechterdings eine Schande. Und zwar in einem weit größeren Maße als nur eine Schande vor den Menschen, vor allem eine Schande vor Gott und eine Schande für Gott. Denn wir sind, man sagt oft salopp, Gottes Bodenpersonal. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt, das heißt, wir sind seine irdischen Stellvertreter. Ein Botschafter ist der einer, der im Auftrag als Repräsentant der Regierung in ein anderes Land entsandt ist und dort diese Regierung in seiner Person vertritt. Und so vertreten wir als Christen und als Gemeinde Jesu den lebendigen Herrn in dieser Welt. Ich hatte ganz am Anfang gesagt, steht die Ehre Gottes. Und das gilt hier nochmal ganz wichtig. Jesus sagt in Matthäus 5,16 nach dem Salz- und Lichtbeispiel, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Liebe Geschwister, das ist immer wieder die ernste Frage an uns. Lebe ich, leben wir miteinander in unseren Familien, als Gemeinde, leben wir so, dass die Welt uns ansieht, und darüber zum Staunen über die Größe, über die Güte und über die Liebe Gottes kommt. Das ist das Ziel, dass ihr eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind Heilige, geheiligt durch das Wort. In unserem Lebenswandel arbeiten wir noch dran, so wie der Bruder Werner vom Anfang. Wir sind Gerechtfertigte und Sünder zugleich. Und auf dieser Ebene droht der Gemeinde die größte Gefahr. Die Gemeinde ist ständig gefährdet durch die Erwartungshaltungen, die wir mitbringen, die wir an andere haben. Gerade im Zeitalter des völligen Individualismus erwarten immer mehr, dass auf ihre ganz persönlichen Geschmacksnuancen eingegangen wird. Manche dieser Erwartungen sind klein und charmant. Da wird das Brot beim Abendmahl ausgeteilt und die Dame fragt, haben Sie auch welche aus Roggenmehl? Wir lächeln. Aber liebe Geschwister, Hand aufs Herz, über welche Kleinigkeiten wird nicht in Gemeinden gestritten? Über wirkliche Banalitäten. Es ist wie in der Ehe. Meist sind's lächerliche Kleinigkeiten, über die man sich in die Haare kriegt. In unserer Neuwiedergemeinde ging unsere Gemeinde durch eine kurze und heftige Krise über den Fragen, ob sich die Gemeinde weiter im Heimathaus trifft oder ob sie sich in den Räumen einer christlichen Versammlung einmietet. Ob man weiter um das Tragen von Talar und Pfarrertitel kämpfen muss oder ob man das auch bleiben lassen kann. Gott hat der Gemeinde erfreulich schnell Klarheit geschenkt, dass sie erkannt hat, um diese Fragen kann es nicht wirklich gehen. Das sind keine Fragen, die die Einheit der Gemeinde belasten und zerstören dürften. Aber in wie vielen Gemeinden herrscht Streit wegen des Musikstils oder ähnlicher Geschmacksfragen wegen Äußerlichkeiten? Liebe Geschwister, der Herr bewahre uns vor solchen kleinkarierten Streitereien. Gewiss darf jeder seinen Geschmack haben und jeder darf ihn auch äußern und zu seinem Geschmack stehen. Offenheit ist die unbedingte Voraussetzung für eine ehrliche und gute Gemeinschaft. Wo Gemeinschaft scheinbar deshalb zusammenhält, weil keiner wagt zu sagen, was er denkt, und deshalb der Friede bewahrt wird, das ist ein Scheinfriede. Und der platzt irgendwann. Dass wir offen reden können, aber uns in Fragen, wo es um den Geschmack geht und nicht um Gottes geoffenbarte Wahrheit, dann aber nicht in Spannung und Streit miteinander geraten. Leider sehen viele heute nur sich und ihre Wünsche und können dann auch sehr massiv werden, wenn ihre Vorstellungen nicht berücksichtigt werden. Da sitzt eine Dame vor dem Pastor und sagt, jetzt komme ich schon 3 Wochen in diese Gemeinde und fühle mich immer noch geistlich unbefriedigt. Es bleibt mir also wohl nichts anderes übrig, als den Rechtsweg zu bestreiten. Liebe Geschwister, es ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Wir haben diese Erwartungshaltung, dass Menschen in die Gemeinde kommen und nun meinen, jetzt muss ich doch entsprechend bedient werden. Jetzt muss doch der andere für mich da sein und ich muss spüren, dass es mir hier besser geht. Ich wünsche jedem, der in unsere Gemeinde kommt, dass er das spürt. Aber das ist letztlich etwas, was an Gott auch liegt. Wir können es nicht einfach machen. Wir sollen unseres beitragen. Es liegt hier ein ganz grundsätzliches Missverständnis auch von Gemeinde vor. Gemeinde ist keine Bedürfnisbefriedigungsanstalt, sondern eine Dienstgemeinschaft. Oben haben wir ein Bild von der Queen Mary II, durchgestrichen. Gemeinde Jesu ist kein Luxusliner, sondern rechts unten, Gemeinde Jesu ist ein Seenotrettungskreuzer. Das ist das Schiff, das Gott in das Tosen, in das Brausen der Weltmeere hinausgeschickt hat, um die Schiffbrüchigen einzusammeln, zu retten aus der Verlorenheit. Natürlich gibt's auch auf einem Seenotrettungskreuzer eine Küche und einen Essraum und Schlafkabinen und Gelegenheit zur Erholung. Man kann nicht rund um die Uhr nur im Dienst sein, sonst ist man kurzer Zeit ausgebrannt. Man braucht auch Phasen der Ruhe und der Regeneration. Aber die Ruhe dient der Erholung und dem Einsatz für den nächsten Dienst. Sie ist kein Selbstzweck. In der Gemeinde Jesu geht es nicht um Selbstverwirklichung und um Befriedigung meiner persönlichen Wünsche. Es geht darum, zur Ehre Gottes für den anderen da zu sein. Zur Ehre Gottes für den anderen da sein. Wer vor allem seine Ansprüche anmeldet und deren Befriedigung erwartet, ist ein Feind der christlichen Gemeinschaft und wird sie kaputt machen. Wir sehen da übrigens auch einen der grundsätzlichen geistlichen Fehler von der Arbeit von Willow Creek. Ist ja heute vielen bekannt. Da wird viel gut gemeint und da wird auch viel gut gemacht. Sie hat aber einige fundamentale Fehlweichenstellungen ganz in den grundsätzlichen Ebenen. Und einer liegt darin, dass man zielgruppenorientiert arbeitet. Das heißt, man orientiert sich an bestimmten Altersgruppen, an bestimmten Geschmacksvorlieben und man fördert damit ungewollt den Egoismus des Menschen. Ich gehe dorthin, wo möglichst viel genauso ist, wie ich es haben will, wo möglichst viel nach meinem Schnäuzchen geschieht. Und man entnimmt den Einzelnen der Pflicht, sich in eine Gemeinschaft von verschieden Geprägten und von verschiedenen Interessen einzubringen. Und so wird die Selbstsucht und Rücksichtslosigkeit des Menschen zum Maßstab der praktischen Gemeindearbeit gemacht und gemeindlich toleriert. Das ist ein Grundfehler. Sondern in der Gemeinde ist von jedem verbindlich zu erwarten, du bist herzlich aufgenommen, aber nun bring dich auch in diese Gemeinschaft ein und pass dich an. Gott hat in der Gemeinde Menschen verschiedenen Alters, verschiedener Herkunft, verschiedener Geschmäcke und Vorlieben zusammengefügt, damit einer lernt, den anderen anzunehmen, damit jeder lernt, auf den anderen Rücksicht zu nehmen und den eigenen Egoismus zu überwinden und in der Gemeinschaft dem anderen zu dienen. Zum Schluss habe ich noch dieses schöne Bildchen. Es ist nur schwarz-weiß, aber extrem aussagekräftig. Da steht jetzt kein Kreis von Pinguinen, wo jeder ein bisschen Wärme abgibt, sondern ein Kreis von Schneemännern. Da ist einer so eiskalt wie der andere. Und die stellen fest, es will nicht so recht warm werden. Dann hilft auch die Gemeinschaft nichts mehr. Wofür steht dieses Bild zum Schluss? In jeder Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, ist so viel Wärme und so viel Liebe, wie jeder Einzelne von uns in diese Gemeinde einbringt. Wenn wir aber in die Gemeinde kommen wie so ein Schneemann, ich behalte meine Wärme für mich und will aber zusätzlich noch ein bisschen Liebe und Wärme von den anderen und keiner gibt ab, dann ist es in der Gemeinde kalt und wird immer kälter. Gemeinde Jesu lebt nicht von dem, was wir von anderen erwarten, sie lebt von dem, was wir zuallererst von Jesus erwarten. Das wäre eigentlich noch ein Predigtthema für sich. Ganz wichtig, was wir von Jesus erwarten. Davon lebt Gemeinde. Und dann aber, was wir von dem, was wir von Jesus bekommen haben, dann auch in die Gemeinschaft hinein weitergeben. Wenn wir in die Gemeinde kommen und fragen, was bringt mir diese Gemeinde, dann wird diese Gemeinde in Lieblosigkeit erstarren und erfrieren. Dann erwürgen wir die Liebe und die Gemeinschaft mit unseren Erwartungshaltungen. Wenn wir in die Gemeinde kommen und fragen, was kann ich dieser Gemeinde und den Geschwistern hier Gutes tun, an Liebe erweisen, an Freundlichkeit, dann wird diese Gemeinde in Liebe aufblühen. Mit dieser Liebe, füreinander da zu sein, dazu schenke uns Gott seinen Heiligen Geist. Amen.